wunderbar.
Hallo, liebe Na, du bist ja schon wieder schneller, als ich anmoderieren kann, Marie. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, aber wir sind ja auch ein bisschen aufgeregt. Wir haben nicht heute einen Gast. Und genau. Dieser Gast, das ist für dich vielleicht gar nicht so, weil du ja in einer glücklichen Verliebtheitsphase bist gerade, Marie. Aber für mich ist das ja schon auch persönlich interessant. Ich bin ja gerade in einer Single-Phase wieder angekommen, nachdem ich ja wirklich dachte, ich war da so ganz sicher, dass das funktioniert, weil die Voraussetzungen schon so gut waren, dass ich da so eine gewisse Sicherheit hatte. Und jetzt sind wir halt nicht mehr zusammen und ich habe, wie soll ich sagen, dann mich bei Dating-Apps angemeldet und jedes Bild, wenn ich da beim Profil, wenn ich so eine Frau sehe, auch wenn ich sie attraktiv finde, ich sehe nur Probleme und neurotische Person dahinter. Und
Michael, darum, vielleicht magst du mal sagen, wer überhaupt da ist.
Ja, ach so, stimmt, kann ich ja.
Du hast es noch gar nicht gesagt.
Ja, ich will das gleich erzählen, alles. Genau, und es ist eine Riesen-Ouvertüre, aber das ist es auch wert. Und jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht, Marie, aber darauf beruht ja dieser Podcast. Nee, also, wir haben einen Autor hier, der sicherlich einigen von euch bekannt ist. Der heißt Lars Ament und er hat ein Buch über die Liebe geschrieben, Where is the Love? Die Frage, die ich mir auch stelle mit Jahren und darum geht's heute.
Hallo Lars, erstmal schön, dass du da bist.
Ja, hallo ihr zwei, vielen Dank für die Einladung und ich bin sehr gespannt, ob du, Michael, die Liebe in den Dating-Apps finden wirst.
Weißt du, was ich gestern gemacht habe? Nee, weißt du, was ich heute Morgen gemacht habe? Ich habe sie gelöscht. Ich hab die ganzen Accounts gekillt. Wirklich? Und hast gelöscht. Ja, es ist, weil es unsinnig ist.
Ja, gut. Aber ist es nicht so, dass...
Für mich jetzt, also...
Ist es nicht so, dass man sich abmeldet, um sich dann 3 Tage später wieder anzumelden?
Naja, es ist... Ich weiß nicht, ob es bei mir so ist. Also ich habe jetzt, das war halt wieder so eine symbolische Geste, da kennt sich Marie gut mit aus. Aber ich habe die Accounts halt auch wirklich gelöscht. Also ich habe nicht nur die Apps gelöscht, sondern wirklich Accounts.
Die große Frage ist ja, wie oft hast du das schon gemacht, um dich danach doch wieder anzumelden?
Ich glaube, in meinem meinem Leben, vielleicht 4-mal.
Mhm. Geht aber eigentlich.
Das Problem ist, glaube ich, dass ich Frauen wirklich lieber kennenlerne in einer Begegnung. Es ist halt immer eine Enttäuschung, wenn man jemanden anhand eines Fotos bewertet. Und das ist, da bin ich nicht der Typ für. Darum muss ich wieder in Wirklichkeit.
Es ist sehr interessant, dass du genau das sagst, Menschen anhand eines Fotos zu bewerten, weil in dem Buch, das du gerade angesprochen hast, gibt es nämlich genau diese Szene.
Okay.
Also so der erste Teil des Buches handelt eher so von meinen Gedanken über das Leben und die Liebe und so weiter. Und der zweite Teil, also eigentlich da, wo es für viele erst spannend wird, wenn ich nämlich diese Frau treffe, die mir geschrieben hat über Facebook und alles, was ich dort gesehen habe, war ein Foto beziehungsweise 3 Fotos und die waren alle gar nicht so, dass sie mich angesprochen hätten. Also exakt das Gegenteil von dem, worauf ich eigentlich so gestanden habe.
Das ist lustig, das ist bei meinem Freund auch so. Der hat mich auch online kennengelernt und fand mich überhaupt nicht, gar nicht gut auf Bildern.
Ja, und also wirklich gar nicht Berlin City, Model Girl und so weiter. Also das so das Oberflächliche, was man so, worauf man so achtet im ersten Moment, sondern es waren kein einziges Selfie dabei, sondern alles Fotos, so Schnappschüsse aus dem Alltag nicht gestellt und auch, wo man genau sieht, da sind die Haare nicht richtig oder komische Klamotten an oder irgendwie komischer Blick oder irgendwie die ganze Family noch mit drauf. Also so Fotos, wo ich jetzt sagen würde, im Zweifel stelle ich die gar nicht erst online. Ja.
Obwohl Schnappschüsse natürlich geil sind, weil Schnappschüsse ja also auch Geschichten erzählen. Also, sonst hast du ja eigentlich nur die absolute Konformität, weil ja irgendwie alle der Meinung sind, dieses Duckface, dieser Gesichtsausdruck sieht gut aus, diese Perspektive sieht gut aus und darum ähneln sich die Leute ja immer mehr.
Genau.
Ja, das ist ja eigentlich schon ganz gut, also dass die Schnappschüsse reingestellt
werden. Aber auch meine ersten Gedanken waren wirklich langweilig, boring, zu normal, wirklich zu normal, interessiert mich null. Mhm. Ja, ich habe direkt die ganze Werteskala durch. Outfit-Level, Shopping-Center, Coolness-Faktor 3 von 10.
Da also sind wir wieder so, bei den
Listen. So ordnest du die Welt. Ja. Macht Maria auch ein bisschen so.
Ganz genau.
Sie hat dann sozusagen immer ihre Excel-Tabellen. Aber die hat sie jetzt alle durch ihren Freund weggeworfen.
Naja, aber du, Michael, wir haben ja schon über diese Listen gesprochen. Die haben ja viele, ne? Also diese Go-No-Go-Listen, die man so im Kopf einfach hat und die man dann so abhandelt. Also ich würde da sehr gerne auch nochmal einhaken. Ich glaube, Lars, viele kennen ja dein Buch gar nicht. Und ich freue mich natürlich erstmal, dass ich jetzt mit zwei Bestseller-Autoren hier direkt zusammenspreche. Ist für mich auch eine Premiere. Aber sag mal, warum denn dieser Titel? Also warum suchst du denn nach der Liebe?
Kennst du nicht die Black Eyed Peas?
Dann klacke nicht die. Where's the love?
Hast du nicht sofort ein Ohrwurm?
Ja, klar. Aber sag mal, Lars, also mich interessiert das jetzt mal, aber wie, weil du gerade von den Bildern erzählt hast, wie und wann hat sich das denn eigentlich dann umgekehrt? Also wie war denn so die Geschichte?
Genau.
Naja, die Geschichte ist die, dass, also zuerst nochmal, um das zu Ende zu erzählen. Wir machen ja alle diese Bewertung anhand von unseren eigenen Gedanken. Das heißt, wir gehen durch die Welt und bewerten auch die Welt und vor allem bewerten wir die Menschen in dieser Welt anhand unserer eigenen Interpretation. Das heißt, jetzt im praktischen Fall, wir sehen ein Foto und wir bewerten. Also cool, uncool, sexy, nicht sexy. Könnte ich mir vorstellen als Sexualpartner, als One-Night-Stand, als Frau meiner oder als Mutter meiner Kinder. Also das machen wir alles unterbewusst, das muss man auch sagen. Ja, also wir gehen diesen Fragenkatalog durch und haben innerhalb von einer Sekunde 15 Fragen beantwortet. Und was mir bei dieser Frau aufgefallen ist, als ich sie dann später getroffen habe, war, dass eigentlich alle meine Urteile über sie falsch waren.
Und das aber im positiven Sinne?
Im positiven Sinne, weil im Vorfeld war das ja, meine Bewertung war negativ. Hm. Ne? Unsexy, uncool, langweilig.
Das klingt sehr drastisch.
Und so. Das klingt ein bisschen traurig. Aber das Gute ist, dass deine Erwartungen ja relativ gering waren, sodass die dann einfach nicht enttäuscht werden konnten.
Naja, man muss sich einfach generell immer fragen, ist das, was man denkt, überhaupt wahr?
Ja.
Und wenn man da so ein bisschen reflektiert und so sich ein bisschen fragt, stimmt es eigentlich und mag man eigentlich seine Gedanken? Also mag man sich selbst, wenn man so denkt und wenn man so über andere Menschen spricht oder auch über andere Menschen denkt, findet man sich selbst schön dabei oder ertappt man sich und denkt sich, boah, es ist irgendwie, ich möchte eigentlich gar nicht so denken. Und gibt man anderen Menschen überhaupt die Chance, ein anderes Bild zu erzeugen? Und so zu der Zeit war ich einfach auch nicht so richtig happy mit meinem Privatleben, weil ich bin von Affäre zu Affäre gehüpft und bin eigentlich ständig so diesem Gefühl von Verliebtheit hinterhergejagt. Also immer wieder neu diesem Kribbeln hinterherjagen, weil ich dachte, das ist dieses Kribbeln, diese sexuelle Anziehung ist genau das, worauf alles andere aufbaut.
Ja.
Und sobald diese sexuelle Anziehung mal nachlässt, dann ist irgendwas nicht mehr richtig.
Ist die falsche Person dann. Muss die falsche Person dann sein.
Ist die falsche Person, genau. Und das habe ich jahrelang gemacht, wie sehr viele andere anwesenden Männer wahrscheinlich auch in diesem Podcast. Und
wie ist es denn mit den Frauen? Den anwesenden Frauen in dem Podcast gerade?
Ja, also ich glaube, auch Männer und Frauen, das ist, glaube ich, egal, kennen wahrscheinlich das Gefühl, auch ich möchte mich da jetzt nicht komplett von ausschließen, aber ich glaube, letztlich kommt es halt auf den Menschen an. Und viele, auch Nachrichten, die wir bekommen, Michael, ob Frau, ob Mann, schildern ja ähnliche Erlebnisse. Also ich glaube, das ist jetzt nicht ein männerspezifisches Phänomen.
Genau.
Also ich würde mal sagen, das ist ja bei vielen so. Aber Lars, was ich total spannend finde, ist ja die Frage, und du baust jetzt hier eine sehr große Spannung auf, aber wie bist du denn tatsächlich dann dazu gekommen, nachdem du dann erkannt hast, die ist halt nicht so uncool oder vielleicht auch trägt bessere Klamotten, als du dachtest, wie auch immer, zum Thema Komfortzone, weil das schreibst du ja auch, ne? Mhm.
Also, Entschuldigung, ich will dich ja nicht unterbrechen, sonst gibt es wieder böse Nachrichten, aber warum hast du dich überhaupt mit ihr getroffen, obwohl die Fotos dich so abgeschreckt haben? Also, brutal gesagt.
Nein, also die Fotos haben mich jetzt nicht abgeschreckt, sondern es war einfach nicht, sie haben mich nicht so angesprochen, dass ich gesagt hätte, okay, wow, ich bin sofort schockverliebt. Hm. Ne? Also so auf den ersten Blick, auf einem Foto. Ja? Und aber ihr Text, den sie mir geschrieben hat, und das war, der ist auch in dem Buch 1:1 so abgedruckt, das waren irgendwie 4 DIN A4 Seiten über Facebook. Also ein richtig langer Text, und normalerweise hätte ich mir den auch nie durchgelesen. Warum auch immer, ich habe dann doch irgendwie draufgeklickt und habe ihn dann gelesen, und ich habe auch am Anfang sofort gedacht, was ist das für eine Frau, die mir so einen Text schreibt? Sie war nämlich, ja, sie hat geschrieben, sie ist der Männerwelt überdrüssig und dieses Oberflächliche, und man hat nie Zeit für das wirklich Wichtige und ständig wird alles nach hinten geschoben, und sie will einmal in ihrem Leben das Gefühl von echter Liebe empfinden. Und sie glaubt, dass ich das verstehe. Nur okay. diese Sehnsucht verstehe. Mhm. Und wie wäre es mit einer Challenge oder mit einem Experiment, dass man sich 2 Monate lang Zeit gibt, um sich kennenzulernen? Ohne Erwartungen, ohne Verpflichtungen, einfach als Idee. Und dann gar nicht so sehr eine mögliche Beziehung oder eine mögliche Zukunft als Ziel setzt, sondern einfach, ist es möglich, etwas ganz Tiefes zu erfahren, ohne dass man schauspielern muss, ohne dass man eine Maske trägt, ohne dass man all das Theater abzieht, das wir alle abziehen, wenn man jemanden kennenlernt, sondern so in diese pure Essenz von Liebe einzutauchen, ob das überhaupt möglich ist. Und also, wenn man eher so vielleicht spirituell an so ein erstes Date rangeht und nicht mit einer Absicht, sofort miteinander zu schlafen oder sonst was. Und das fand ich interessant. Also so erstes Mal ihre Ehrlichkeit und so ihre Klarheit auch. Und mein erster Impuls war, ich habe mir die Nachricht durchgelesen, ich bin auf ihre Bilder, haben mich nicht interessiert, und ich habe sie weggeklickt. Aber ihre Geschichte und ihre Frage und ihr Ansatz hat mich irgendwie begleitet, und ich bin dann 2 Wochen später oder ja ein paar Tage später wieder auf ihre Seite und auf diese Nachricht und habe dann geantwortet, warum 2 Monate? Weil ich natürlich auch in meinen Kalender geguckt habe und dachte so, 2 Monate, ich habe gar keine Zeit. 2 Monate ist auch so ein Experiment. Eigentlich auch absurd, ne? Dass so für das eigentlich das Schönste und das, was uns am wichtigsten ist und wonach wir uns am meisten sehen, wenn wir ganz ehrlich sind, nehmen wir uns die wenigste Zeit. Also für jeden Quatsch haben wir Zeit und schaffen uns Zeit, aber für das, was scheinbar uns am nächsten ist, haben wir die wenigste. Und da habe ich so gemeint, 2 Monate habe ich keine Zeit für. Aber was hältst du von 2 Tagen? Das heißt, wir machen ein Experiment, wir schließen uns 2 Tage lang irgendwo ein.
Aha.
Ohne Internet, ohne Facebook, ohne einen Kontakt zur Außenwelt, und starten den Versuch. Ja? 48 Stunden Liebe all in, ohne Schauspielerei.
Was also heißt wirklich, Liebe all in? Aber auch ohne Sex? Also,
ja, das.
Michael, werden wir nicht so forsch.
Es war, also Liebe all in bedeutet, alles ist möglich in diesen 48 Stunden. Ohne, wie gesagt, ohne Regeln. So, einfach nur, einzige Ziel war, der Versuch herauszufinden, ob es möglich ist, wirklich authentisch zu sein, Dinge zu sagen, ohne etwas zu wollen. Versuchen herauszufinden, wer der andere Mensch ist, ob die Werte übereinstimmen, überhaupt was der andere Mensch für Ziele hat im Leben, für Träume, also das ganze Spektrum, aber ohne Erwartung. Einzutauchen ganz tief in das, was wirklich zählt, was immer das ist. Ja, das kann ja auch bei dir was anderes sein als bei mir. Und das fand ich spannend. Also so zu sehen, geht das überhaupt? Also kann man mit einem fremden Menschen wirklich diesen Versuch starten, authentisch zu sein? Ohne diese Masken, die wir ja ständig tragen, sich anzuziehen.
Und sag mal, Lars, welche Rolle spielt denn das Ego dabei? Das würde mich mal interessieren.
Ja, eine wichtige. Das Ego ist ja, sind ja die verschiedenen Masken, die wir tragen. Ja, also das war eben auch so das Ding. Wir versuchen, das Ego an der Tür abzugeben.
Ganz schön schwer. Das klingt alles so einfach, aber es ist natürlich schwer, weil die meisten, glaube ich, ihre Masken auch gar nicht so als Masken mehr wahrnehmen. Also das ist vielleicht mal so eine Selbstschutzsache am Anfang gewesen, aber eigentlich bei vielen ist es ja schon, denke ich mal, verschmolzen. Also Identität und Maske sind da irgendwie schwer zu trennen. Also den Eindruck habe ich zumindest bei vielen Leuten, denen ich so begegne. Also auch in ihrer Art oder so. Darum ist es natürlich super, also wenn ihr das hingekriegt habt, ist das natürlich eine ziemlich...
Es gibt in der japanischen Kultur gibt es so ein Sprichwort, das heißt, jeder Mensch trägt drei Masken oder besitzt drei Masken.
Mhm. Welche sind das?
Die erste Maske ist die, die du aufziehst, wenn du das Haus verlässt. Mhm. Also deine sicheren vier Wände. Die zweite Maske ist die, die du aufziehst, wenn du mit deinen Freunden und deiner Familie bist. Und die dritte Maske ist die, die du aufziehst, wenn du ganz alleine bist. Also nur du.
Also die Maske, die du vor dir selbst trägst.
Genau. Das heißt, und klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber ist ja ganz klar. Je nachdem, in welcher Umgebung wir uns befinden, verhalten wir uns anders und reden auch anders. Hm. Wenn du irgendwo bist, wo eine Kamera läuft, verhältst du dich anders, du redest anders, du bewegst dich anders, weil du unterbewusst weißt, ich werde gerade beobachtet, also bist du nicht mehr authentisch. Wenn du mit einem Menschen sprichst, von dem du was willst, ja, einen Job, einen Auftrag, Sex, verhältst du dich anders, als wenn du nichts von diesem Menschen willst. Und das muss man sich klar werden. Also so, wir alle tragen unsere Masken. Wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, rede ich mit ihr anders, benutze andere Wörter, als wenn ich mit meinem besten Freund telefoniere. Und das meinte ich damit mit Masken. Also wir sind immer in anderen Rollen. Oftmals bewusst, manchmal aber oder oftmals auch unbewusst. Und da ist es einfach spannend zu sehen, wer bin ich denn eigentlich und hilft mir diese andere Person mehr zu meinem wirklichen Ich zu kommen und wirklich, und sich dann treiben zu lassen und dann gemeinsam vielleicht auch neue Dinge zu entdecken und zu erleben und auch zu fühlen. Und das ist für mich im Prinzip, ist das so diese Lebensaufgabe, sehr spirituell vielleicht. Und
ich weiß nicht, auch, ob das so spirituell ist.
Ja, aber so, ja doch, es ist im Prinzip, wenn man sich überlegt, was ist der Sinn des Lebens und man sagt, man möchte eigentlich erwachen, ja, also
okay.
So dieses, ja, man möchte erwachen und eigentlich alles im Leben dafür zu tun, dass man irgendwo hinkommt zu diesem Gefühl. Und wenn du da jemanden hast, der sagt, lass uns das gemeinsam tun, weil ich eine ähnliche Idee von meinem Leben habe, dann kann aufgrund dieser Basis was unglaublich Schönes entstehen. Mhm. Und ich glaube, dann kann man auch irgendwann genau dahin kommen, zu dieser tiefen Erfahrung von Liebe, jenseits von sexueller Anziehung und Orgasmen und One-Night-Stands und so. Das meinte ich damit am Anfang, so diese, wenn man gewisse Werte miteinander teilt und dann auch diese Masken weglässt, um herauszufinden, wer ist man denn dann?
Aber sag mal, ist das nicht eigentlich total absurd? Weil natürlich haben wir diese Masken, ich interpretiere das jetzt mal auch als Muster oder so, aber wenn wir auf der anderen Seite ja alle irgendwie auf der Suche sind, und das ist ja auch das, was in deinem Buch steht, ne, auf die Suche machen nach der Liebe, ja, das suggeriert ja so ein bisschen, dass wir irgendwie alle auf der Suche irgendwie sind. Und auch Michael hat sich ja mit diesem Thema Generation beziehungsunfähig beschäftigt. Also wenn wir uns doch eigentlich diese Masken in Anführungszeichen relativ schnell abstreifen könnten, um dann potenziell ehrlich einfach zu sein vor mit wem anders, warum machen wir es dann nicht? Das ist doch absurd.
Ja, ja, klar, weil dann nämlich das Ego wieder ins Spiel kommt und das Ego will nämlich gefallen und das Ego will geliebt werden und das Ego braucht Bestätigung.
Und will auch nicht verletzt werden.
Das Ego will auch nicht verletzt werden und so.
Natürlich, aber vielleicht, ihr seid vielleicht, ja, also du bist ja ein gutes Beispiel dafür, dass es auch funktioniert. Also die Frage ist ja eigentlich, und ich auch zum Beispiel.
Ich bin ein gutes Beispiel, für es nicht funktioniert.
Naja, aber bei mir ist es ja auch so ähnlich gewesen. Und jetzt ist nur so ein bisschen die Frage, braucht es vielleicht mehr von solchen ehrlichen, positiven Beispielen irgendwie? Weiß ich jetzt nicht.
Also wir bekommen es ja nirgends beigebracht. Das muss man ja auch sagen.
Ja,
also,
das ist ein großes Problem. Ja.
Das heißt, wir wachsen ja eigentlich auf in einer Gesellschaft, in der wir werden belohnt, wenn wir gut sind. Ja, es ist ja eine reine ein Belohnungssystem. Das beginnt in der Schule, das beginnt im Sportunterricht. Das heißt, dieses Notensystem, das ist schon so, du wirst belohnt, wenn du gut bist, wenn du von anderen geliebt wirst in Form von, ne, der Lehrer findet dich gut, da geht's ja schon mal los. Bei den Eltern ist es oftmals genauso. Und da müsste man ansetzen. Und deswegen ist es auch so schwierig, darüber zu reden, weil ganz viele dich gar nicht verstehen. Also, was willst du eigentlich? Du hast doch alles. Und das ist ja auch das Problem von uns ganz, ja, von unserer Generation oder von den Kids heutzutage. Uns geht's ja allen gut. Also so, wir haben ja.
Materiell. Nach außen.
So, wir haben ja eigentlich gar keine Probleme. Und haben alle Möglichkeiten. Es sind dann aber gleichzeitig auch total überfordert von den Möglichkeiten und weil diese Probleme am Ende auch gar nicht so wichtig sind.
Genau, ich glaube, das sind unüberschaubare Probleme. Also wenn wir jetzt jeden Tag darüber nachdenken müssten oder ums Überleben kämpfen müssten, dann hätten wir ein überschaubares Problem. Ja, das ist konkret, das muss man jeden Tag dann angehen. Und wir sind ja völlig abstrakte, also das sind ja Luxusprobleme, die wir pflegen.
Total.
Und aus einem Wohlstand entstanden. Und ich glaube, da will jemand einlenken.
Naja, aber wenn du das jetzt mal weiterspinnst, ja, und theoretisch nie in Beziehung zustande kommen, dann würden wir uns auch nicht weiter fortpflanzen. Und dann geht es ums Überleben.
Naja, das ist aber auch zu abstrakt, das ist doch viel zu weit weg.
Ja, nee, so weit ist es gar nicht weg, ne? Aber es gibt ja durchaus Länder, zum Beispiel, wenn du jetzt mal nach Asien oder sowas guckst, oder zum Beispiel in Japan, die Menschen haben weniger Sex, beispielsweise. Aber da gibt es ganz interessante Forschung. Ja, das ist so, die sind einfach zu sexualisiert. Wir sind zu sexualisiert. Wir sehen zwar überall Sex, also überall, wir schreiben drüber, wir hören es, wir sehen es in Kunst, in Musik und überall. Aber wenn es dann darum geht, und das ist so ein bisschen diese Dissonanz auch wieder, ne, zwischen dem, was wollen wir eigentlich und was machen wir denn eigentlich und wie stellen wir uns eigentlich dar und was wollen wir eigentlich, so in zwei verschiedene Richtungen geht. Wir wollen das eine, aber machen das andere.
Man muss ja ganz klar sagen, das Ego hat gar kein Interesse daran, dass wir glücklich werden. Weil dem Ego geht es nur ums Überleben. Ja, also so, Also mit dem Ego meine ich zum Beispiel auch die Stimme in unserem Kopf, die ja zu uns spricht die ganze Zeit. Dieser Stimme ist es völlig egal, ob wir die Liebe unseres Lebens finden, ob wir zufrieden sind, ob wir glücklich sind, ob wir erfüllt sind, ob es uns gut geht. Weil, das können wir uns alle mal fragen, wann hat denn diese Stimme in unserem Kopf Macht? Wann wird sie laut? Nämlich immer dann, wenn wir auf dem Sofa sitzen, bildlich gesprochen, und darüber nachdenken, wie schlecht es uns geht. Dann kommt diese Stimme und ballert uns zu mit, wir sind nicht gut genug, wir sind nicht schön genug und so weiter. Würde es uns gut gehen, würden wir in einer erfüllten Beziehung sein, dann hätte nämlich unsere Stimme im Kopf gar keine Macht mehr und sie würde einfach ausgeschaltet sein, weil wir gar keine Zeit haben, um sie sprechen zu lassen.
Oder keinen Anlass.
Keinen Anlass, ja. Genau. Das heißt, dieser Stimme um uns, das heißt, die ist ja von der Natur eingerichtet worden mit einem bestimmten Grund. Sie will uns ja, diese Stimme sorgt dafür, dass wir überleben. Ja, das heißt, Sex haben können wir überall. Wir können uns auch fortpflanzen. Dafür müssen wir aber diesen Menschen nicht unbedingt lieben. Oder das muss auch nicht der Mensch unserer Träume sein. Das muss auch nicht unser Soul-Buddy sein. Das heißt, der Natur ist es völlig egal. Es spielt in der Fortpflanzung überhaupt keine Rolle.
Aber das ist ja dieses klassische Bild, ne? Das wir haben, dieses romantische Bild. Es ist ja sowieso die Frage, wenn man jetzt von der einen großen Liebe spricht oder zumindest von der Liebe, dann ist doch selbst auch das eigentlich nur ein Konstrukt.
Ja, es kann jeder Mensch, der deine Werte teilt, ja, also so wie du das Leben siehst, wie du durch dein Leben gehen willst, welche Idee du vom Leben hast, kann aus meiner Perspektive ein Seelengefährte sein. Genau. Jeder. Es gibt nicht diesen einen Menschen, den du triffst und wenn dieser Mensch weg ist, triffst du nie wieder jemanden, mit dem du dein Leben leben kannst. Das sehe ich überhaupt nicht so, sondern jeder Mensch, der deine Interessen teilt, der eine ähnliche Idee hat von vom Leben, ein Wertesystem. Früher hat man, also die Generation unserer Eltern hätte vielleicht gesagt, ja, der die gleiche Partei wählt wie du. Das ist ja heute alles gar nicht mehr so, zum Glück. Also, wenn dieses Wertesystem passt, so dieses Fundament, dann ist alles, was du da drauf bauen kannst, im Endeffekt jemand, ja, mit dem du dein Leben lang zusammenbleiben könntest, potenziell. So, deswegen such dir jemanden, mit dem du eine gute Zeit haben kannst, ohne ständig was sagen zu müssen, ohne jemand sein zu müssen, der dir Frieden gibt, der dir Ruhe gibt, der dich motiviert, besser zu werden in dem, was du tust, wer du bist, der Bock hat, auf eine Reise mit dir zu gehen. Und dann ist, das ist aus meiner Sicht jetzt das stärkste Fundament.
Und das Krasse ist jetzt, das muss ich mal unterbrechen, dass ich dieses Gefühl hat mir meine Ex-Freundin gegeben. Also die hat mich wirklich gedownt, die hat mir auch so Kraft gegeben und mich auch beruhigt, ja, dieses Weitergehen und was du gerade gesagt hattest. Aber, da gab es dann andere, ich darf da nicht so ins Detail gehen, da gab es dann natürlich noch andere Umstände, die, da ist das schon eine richtige Entscheidung gewesen. Aber was, glaube ich, generell vielen im Weg steht, mir auch lange Zeit im Weg stand, war, dass ich meine Vorstellung von Liebe an einer Verliebtheit ausgerichtet habe. Also ich dachte, ewige Verliebtheitsphase. Das ist unser Bild von Liebe letztendlich, ja.
Das, was du aufgeschrieben hast, Lars, genau.
Und genau das dachte ich nämlich auch. So, und dann irgendwann.
Warum? Und ja, dann war das. Das ist der Rausch. Das ist dieses.
Ist der Kick. Es ist wie der Adrenalinrausch, ja. Du willst dieses Kribbeln ständig wiederholen und
jede Liebesgeschichte, die meisten, also 98% der Liebesgeschichten in Filmen sind Verliebtheitsgeschichten. Geht immer um zu kämpfen, dann wird es ein bisschen schwierig, dann wird es besser.
Ich gucke auch Filme.
Du guckst Filme? Also du guckst nur
Horrorfilme. Ich habe auch schon mal so ein paar.
Horror- und Pornofilme eigentlich nur.
Und das Interessante war aber
Ja, ihr zwei. Ja, aber jetzt mal ganz kurz. Ja, sorry, Lars, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Bei dieser Frau, bei Anna, war es dann so, dass all das, was ich glaubte haben zu müssen, während dieser Verliebtheitsphase, vorher immer, hatte ich gar nicht. Also so, ich war nicht aufgeregt, ich habe nicht versucht, wirklich zu gefallen. Ich habe auch Dinge gesagt, die jetzt irgendwie, die ich früher vielleicht so nicht gesagt hätte. Im Gegenteil, ich war ganz ruhig und ich war ganz bei mir und ich habe so ein Gefühl von so Entspanntheit gehabt und so wirklich, es ist alles klar.
Und das wäre früher
ja
ein Ausschlusskriterium gewesen.
Ja. Genau.
Dieses langsame, das war auch wie bei meiner Ex. Also dieses, das war halt ein Reingleiten. Aber, und letztendlich von der Theorie oder bei dir in der Praxis ist es ja so, dass das viel, also das ist natürlich, das hat viel mehr Bestand. Oder wenn die Kurve halt so geht, so langsam nach oben geht und nicht diesen Rausch nach oben, den Peak, und dann geht's dann, das verbrennt dann halt.
Aber sag mal, bei euch beiden ist das jetzt ja relativ ähnlich gelaufen. Daher mal die Frage, woran liegt das? Also liegt es daran, würdet ihr, ich meine, vielleicht habt ihr auch unterschiedliche Antworten darauf, aber dass ihr mit dem Alter vielleicht einfach auch einen anderen Zugang zu euch habt, im Sinne von, das Ego spielt nicht mehr so eine zentrale Rolle. Ich weiß nicht, woran liegt das denn? Ja, aber das ist ja genau das, also, was du beschrieben hast, Lars. Also dieses, ne, man möchte gefallen und dieses auch nach außen. Und das ist ja auch ein ganz zentraler Teil in dem Buch, dass du auch schreibst, diese Generation, ne? Also eigentlich super happy, aber irgendwie doch nicht. Und glücklich nach außen, aber nicht wirklich glücklich nach innen, ja? Also woran liegt es? Was ist da jetzt sozusagen eine mögliche Erklärung dafür?
Es hat jemand mal geschrieben, we are a sad generation with happy pictures. Vielleicht ist das tatsächlich so eine Social Media Nebenwirkung, wenn du jetzt vor allem so in Städten wohnst, so in ländlichen Gegenden wahrscheinlich, das ist noch ein bisschen anders, aber wir sind ja alles Großstädter, mehr oder weniger, und damit aufgewachsen. Also bei mir ist es so, interessanterweise war ich in meinen 20ern fast vollständig in festen Beziehungen. Mhm. Also ich habe 3 lange Beziehungen in meinen 20ern gehabt. 2 gingen so 2 Jahre und eine ging 7 Jahre. Und in meinen 30ern habe ich eine längere Beziehung gehabt, die ging über 2 Jahre und ansonsten nur Affären. Ist ja auch interessant. Also so eigentlich ab dem Zeitpunkt, an dem meine berufliche Karriere nach oben gegangen ist, sind meine Langzeitbeziehungen runtergegangen.
Als ich angefangen habe, ja genau, du weißt, was ich meine. Als ich angefangen habe zu schreiben, hat das Schreiben die Freundinnen ersetzt.
Damals. So ist es.
Ja, das
so
ist echt es. Krass. Und dann.
Also ich habe mit 29 mein erstes Buch geschrieben und ab dem Tag eigentlich jedes Jahr 1.
Ach so, jedes
Jahr. Und so. ich habe in den 12 Jahren jetzt 12 Bücher geschrieben. Ja. Und war im Endeffekt auch immer ein halbes Jahr mindestens mit dem Buch dann im Bett. Also jetzt mal ein bisschen plakativ. Und danach geht es dann weiter mit Interviews und Lesereise. Und dann geht aber gedanklich schon das nächste Buch wieder los. Hm. Und vielleicht liegt das jetzt in meinem konkreten oder in unserem konkreten Fall auch daran, dass wir vielleicht so Kreative sind, die gar nicht so sehr dieses spießige Familienleben wollten, weil es so eigentlich uns im Weg stand, was wir so jeden Tag beruflich gemacht haben.
Ich habe den Spießer mir entdeckt. Schon vor 2 Jahren. Also weil den Spießer jetzt also plakativ gesprochen, aber das ich habe mich ja immer danach gesehen, schon nach diesen Langzeitbeziehungen, damals auch schon, aber das war auch Selbstbetrug, muss ich auch sagen. Und jetzt ist es aber schon so, dass ich mir auch so ein gesetteltes Leben wünsche, also in der Form, dass ich sage, okay, ich möchte das arrangieren. Also ich kann das ja arrangieren, das Privatleben und das Schreiben und so weiter. Aber das Schreiben ist ja das Problem, das ist ja wirklich dann, das hört ja nicht auf um 17 Uhr oder so, um 18 Uhr, sondern es beschäftigt dich ja dieses halbe Jahr sehr viel, ja. Und das ist
Ich glaube, manchmal, das erlebe ich auch bei vielen, so vor allem, ich nenne es jetzt mal so Lifestyle-Autoren, also Autoren, die jetzt keine Romane schreiben, sondern eher auch über sich so ein bisschen schreiben. Manchmal muss man ja auch erst etwas erleben, um dann darüber erzählen zu können und schreiben zu können.
Mhm.
Und
ich schreibe nur über Sachen, die ich kenne.
Genau.
Kann mir nicht irgendwelche Herr der Ringe, könnte ich mir gar nicht, also was könnte ich mir gar nicht ausdenken.
Na gut, aber ihr seid ja auch beides deswegen, so sehr erfolgreich in den Dingen, die ihr tut, ne? Also als Autoren, und vielleicht ist euch auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, ich sage es jetzt mal ganz flapsig, der Erfolg da ein bisschen hat das kompensiert, ja, hat eurem Ego sehr gut getan, auf jeden Fall. Und das war für euch in dem Moment, also ihr brauchtet da nicht jemand anders. Es hat euch so viel gegeben, diese ganzen auch tatsächlich ja Frauen. Also ist ja bei dir auch, Lars, du kriegst ja wahrscheinlich auch so wie Michael irgendwie tausende Nachrichten irgendwie zu den Büchern in den letzten Jahren auch, was wahrscheinlich wirklich jetzt nicht untertrieben ist. Und ich glaube, das macht natürlich auch was. Also ich kann da jetzt leider nicht mitsprechen. Das heißt leider, ich kann da nicht mitsprechen, aber ich kann.
Ich habe das gehört.
Das liegt aber nur daran, dass ich noch nicht so alt bin wie ihr.
Genau.
Ja, ich bin ja steinalt. Du musst
meine Tochter sein.
Nee. Oh Gott.
Theoretisch, ja.
Michael.
Überleg
nicht
mal.
Nicht gut.
Theoretisch.
Ab wann ist man zeugungsfähig, Michael?
Jedenfalls, Lars, lass uns doch mal zurück zu deinem Thema, zu deinem Buch kommen, zurück zum Thema.
Ja, ich hab das genau übrigens so geschrieben in der Einleitung irgendwo, dass in den letzten 10 Jahren mir die Liebe gereicht hat, die ich bekommen habe von anderen Menschen, die meine Bücher gelesen haben.
Und jetzt muss ich zitieren aus dem Film Birdman. Du verwechselst Bewunderung mit Liebe.
Auch, ja, klar.
Und das, also, und das, naja, aber das ist ja das Ding, ne? Und das muss man ja unterscheiden. Also, ich kenne zum Beispiel Musiker, ja, ein Musiker, keine Namen, und der hat gesagt, er hat alle seine Frauen über die Musik kennengelernt. Und ich, was meinst du denn damit? Und der lässt man alles Fans. Und ich habe gesagt, nein, das wäre für mich überhaupt keine Option. Also, das ist gleich so ein Ungleichgewicht, ja, aber bei dem, den hat es nicht gestört. Der hat 3 Kinder von 3 Frauen. Alles Fans. Also, das ist das.
Ja, aber das war nicht meine Sache. Ja, also ich habe mal irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Es war auch ein Musiker, der ist gefragt worden, ist es denn nicht komisch für dich, wenn Frauen dich kennenlernen, wenn die wissen, wer du bist und was du machst? Und wäre das nicht viel besser, wenn du das verheimlichst? Und dann sagte er, wie gesagt, ich weiß leider nicht mehr, wer das war. Das ist
vielleicht spontan.
Ja. Und dann sagt er, wieso sollte ich das verheimlichen? Das ist doch der größte Teil meines Lebens.
Mhm.
Also das, was ich tue als Künstler, das ist ja...
Also seiner Identität auch.
Aus seiner Perspektive ist das so viel von dem, was er ist, seine Kunst. Das wäre für ihn unmöglich, das irgendwie zu verheimlichen oder zu verbergen, weil er da keine Trennung sieht. Das bin ich. So, wenn sich eine Frau in mich verlieben würde oder sich für mich interessieren würde, die gar nicht weiß, was ich tue, dann war das in seiner Vorstellung gar nicht machbar.
Mhm. Okay, weißt du? Verstehe. Ich habe jetzt nochmal eine ganz kurze Frage. Was heißt denn das jetzt zum Thema nochmal Online-Dating und Tinder? Also, was Michael, also ich versuche das jetzt mal gerade nochmal zu verstehen. Lars, ihr habt ja beide eigentlich auch gesagt und ihr seid ja, Michael, du hast jetzt deine ganzen Apps gelöscht und irgendwie waren wir.
Hatte ich auch nur 3 Wochen.
Genau, aber irgendwie waren wir da ja alle nicht so wirklich erfolgreich. Apps. Nichtsdestotrotz, ich habe ja zum Beispiel meinen aktuellen Freund auch online kennengelernt, obwohl es nicht eine klassische Dating-App war, sondern irgendwie in Anführungszeichen versehen. Ein glücklicher Zufall, wenn man so möchte. Und Lars, bei dir war es ja ähnlich. Also nichtsdestotrotz würdest du jetzt sagen, Tinder kann nicht funktionieren?
Natürlich kann Tinder funktionieren. Meine beste Freundin hat ihren Mann über Tinder kennengelernt. Mit dem ist sie jetzt seit 2 Jahren mega happy. Und sie hat vorher jahrelang wirklich die Männer verflucht und es hat nie funktioniert. Und wohnt in Berlin und
Über welches Datingportal hast du denn Anna kennengelernt? Auch wie...
Facebook.
Ach, Facebook, okay.
Ja, sie hatte mir auf Facebook geschrieben.
Und du hast deinen über Instagram kennengelernt.
Ja, genau. Aber die Frage ist ja dann eigentlich...
Aber also aber man muss ja auch ehrlicherweise mal sagen, wo verbringen wir denn die meiste Zeit unseres Lebens mittlerweile? Das ist online. So, deswegen macht es eigentlich gar keinen Unterschied, ob du jemanden im Bus kennenlernst oder über Instagram oder über Facebook, weil... Es ist ja nur ein Ort, ja. Natürlich, wenn du, ja, ich war noch nicht fertig. Ich weiß, was du gleich sagen wirst. Natürlich kannst du, wenn du jemanden bei Instagram triffst oder jemanden kennenlernst, sofort, wenn es ein öffentliches Profil ist, siehst du gleich alles. Du hast sofort ein Bild im Kopf. Du siehst die letzten Urlaube, du siehst, was er oder sie für Präferenzen hat, Hobbys und so weiter. Das heißt, klar, es ist sehr, sehr viel gleich da. Sehr viel Magie verschwindet, weil es einfach sehr viel sichtbar. Das ist der Unterschied zu dem Treffen, dem zufälligen im Bus. Aber trotzdem, so, man kann ja die Lebensrealität nicht abstellen. Ja. Wenn wir, frag mal, wer ist in den letzten 2 Jahren Bus gefahren? Ja. In so einer Zeit wie jetzt, ja. Mhm. Die Leute sind seit 1,5 Jahren zu Hause, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Das Leben findet online statt. Und natürlich, früher haben sich die Menschen im Büro kennengelernt. Ja, das ist einfach so.
Oder statistisch, im Studium, also wo, genau.
Also, ja, also statistisch gesehen lernen sich Liebespaare auf der Arbeit kennen oder durch die Arbeit. Und Homeoffice und die Leute sind selbstständig, viele zumindest, nicht alle, aber viele. Und ja, dann trifft man sich halt über Instagram oder über Facebook. Ich finde, das alleine ist überhaupt nicht schlimm. Es kommt wirklich darauf an, wie du es nutzt und was du daraus machst.
Ja.
Und wenn du halt immer wieder Arschlöcher datest, weil du glaubst, das sind halt die Leute, und das können auch Frauen sein, das sind die, die dich irgendwie sexuell anziehen, ja, und du halt merkst, nach dem 20. Arschloch, okay, beim 21. Mal treffe ich mich wieder mit dem Arschloch. Da muss man halt auch mal so sich überlegen, vielleicht stimmt was ja mit deinem, vielleicht bist du das Problem,
genau,
und nicht die Menschen, die du triffst.
Genau, ja? Das sollte man sich vielleicht schon nach dem 3. Mal fragen. Nach 24. ist dann schon ein bisschen.
Ja, die einen früher, die anderen später. Ich würde sehr gerne jetzt nochmal wissen, weil du schreibst, Lars, Liebes eine Entscheidung und auch eine Einstellung irgendwie, ne?
Ja.
Das heißt ja eigentlich, jede kann es irgendwie lernen oder auch annehmen. Aber das ist ja sehr leicht gesagt. Also, wie finde ich denn jetzt die Liebe?
Ja gut, die Liebe, das ist ja die Frage, was du von einem Partner willst. Also, wenn du jetzt willst, dass dein Partner dich rettet, dann kannst du es vergessen. Ja. Oder wenn dieser Partner etwas mitbringen muss, damit du auf einmal endlich wieder happy bist oder glücklich wirst. Oder wenn du glaubst, dass durch deinen Partner du aus deinem Elend rauskommst, dann wirst du ewig suchen. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, du musst erst mal erkennen, dass die schönsten, wahrscheinlich längsten Beziehungen sind die, wenn sich die Partner gegenseitig nicht brauchen. Also wenn mein Partner mich nicht braucht, um sich erfüllt und ganz und so zu füllen.
Und ich wage jetzt mal die steile These, dass die meisten Leute sich danach sehen, weil sie genau das erwarten. Weil sie erwarten, nicht allein sein zu sein, glücklich zu sein durch den Partner, durch die Beziehung. Und das
ja,
ist ein
das ist
großer
das Problem. Ja. Das ist das Problem. Das ist genauso das Problem, ein ähnliches Problem von vielen Frauen, aber eben auch Männern, aber viel mehr Frauen, die sagen, nur mit einem Kind, ja, bin ich vollkommen. Ja, das ist natürlich jetzt aus der Sicht eines Mannes, ich weiß gar nicht, ob ein Mann sowas überhaupt sagen darf, aber das sehe ich. Also ich bin zum Beispiel gefragt worden mal, Lars, willst du mal Kinder? Und da habe ich gesagt, ja, also ich hätte gerne Kinder. Ich kann mir das gut vorstellen, aber ich mache mein Glück davon nicht abhängig. Also ich glaube nicht, dass man dass man Kinder haben muss. Nicht um jeden Preis, um ein erfülltes Leben zu führen. Du kannst als Frau genauso viel Glück empfinden, Liebe empfinden, als Mutter, als ewige Single-Frau oder als wenn du nicht dieses Gefühl von einer mütterlichen Liebe hast in deinem Leben.
Ich bin zwar noch keine Mutter, aber ich habe mir sagen lassen, es gibt schon noch einen Unterschied zwischen Liebe zu einem Partner und einer bedingungslosen Liebe zu deinem Kind.
Genau, das muss es ja geben.
Ja.
Das ist ja klar. Ich sage aber, ich würde niemals behaupten, dass eine Frau oder ein Mann, der aus welchen Gründen auch immer kein Kind bekommt, kein 100% Glück glückliches Leben führen kann.
Aber das sind ja auch teilweise aktive Entscheidungen. Also ich selbst muss ja auch, wenn ich eine, keine Ahnung, moderne Singlefrau in der Stadt bin, finde ich das völlig legitim auch zu sagen, dass man keine Kinder möchte.
Absolut, ja, absolut.
Aber das ist ja auch wieder dieses klassische Rollenbild und diese klassische Definition, diese romantische Beziehung.
Aber wie viele Frauen, vor allem Frauen über 30, müssen sich rechtfertigen vor anderen Gleichaltrigen, vor allem Frauen.
Hier sitzt eine.
Die quasi, die sich verteidigen müssen, so, ja, ich habe noch keine Kinder oder ich will keine Kinder. Hm. Ja, die dann sagen müssen, es ist doch eigentlich komisch, so, ich muss mich hier verteidigen für die Art und Weise, wie ich leben möchte. Hm. So. Und das spielt ja auch alles dazu. Und das führt dann dazu, dass viele Menschen dann so in Bars sitzen und gar nicht mehr Spaß haben können am Ausgehen, sondern man fühlt sich eigentlich wie in so einem Bewerbungsgespräch. Mhm. Ja, also so
verkrampft.
So verkrampft und du bist gar nicht mehr der, mit dem ich heute Abend einfach das Leben zelebrieren kann, sondern ich check eigentlich schon ab, wenn ich diesen Kinderwunsch habe als Frau oder als Mann, aber meistens sind es nun mal Frauen, die sagen, ich sehe gar nicht mehr diesen Menschen, mit dem ich Spaß haben kann, sondern ist er eigentlich ein potenzieller Vater für meine Kinder, ja oder nein? Und wenn dann die Antwort schon nein ausfällt, dann ist eigentlich das Interesse zu diesen Menschen gar nicht mehr so vorhanden.
Mhm. Ja, aber da könnt ihr mal ganz kurz sehen, da muss ich mal ganz kurz sagen, was für ein immenser Druck da auch eigentlich herrscht. Und lastet
brutal.
Nicht nur auf den Frauen in dem Fall, aber du hast jetzt gerade explizit über die Frauen gesprochen, aber, und wie gesagt, ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass man immer in diese Rechtfertigungsrolle kommt, aber ohne dass man es eigentlich möchte, versucht man irgendwie so leicht und irgendwie so unbeschwert durchs Leben und durchs, Nachtleben zu rauschen. Und Lars, du schreibst es auch an einer Stelle im Buch. Ich kann es nicht mehr genau irgendwie wiedergeben, aber so nach dem Motto, wenn du so verkrampft bist, ne, so auf der Suche, dass man das dann auch nach außen natürlich sieht. Und wenn jemand da so verkrampft sitzt, dann hast du ja auch keinen Bock und nicht so voller Lebenslust sprüht.
Die Energie, du transportierst doch deine Lebensenergie auf andere Menschen. Und wenn du so sehr auf der Suche bist nach einem Mann als Frau, oder ist ja egal, es kann auch eine Frau sein oder ein Mann sucht einen Mann, ich möchte sofort Kinder und ich möchte sofort am besten eine Familie gründen und ein Haus bauen und bitte alles schon gestern. Und eigentlich suchst du nur noch jemanden, mit dem du dieses Ziel erreichst, und dieser, wer das am Ende ist, spielt gar nicht mehr so eine Rolle.
Ja, genau. Und das ist die Erfahrung kenne ich von Leuten, das haben mir mehrere Frauen ab einem bestimmten Alter erzählt, das ist da ist der Mann nicht mehr so wichtig. Also es geht um Kind. Und wer jetzt der Vater ist, das ist jetzt nicht so, da geht's, muss jetzt auch keine Liebe sein. Es geht wirklich ums Kind halt. Ne?
Naja, im Idealfall möchte man das natürlich dann auch vielleicht mit einem Partner, mit dem man sich auch länger vorstellen kann, den als Vater für das Kind dann einfach im Leben zu haben. Und es ist natürlich auch immer noch dieses, was wir überall zu sehen bekommen. Das hast du vorhin angesprochen, Michael, diese Filme, ne, dieses glückliche, romantische Leben, was ja überall abgebildet wird, aber was halt auch nicht unbedingt immer die Realität ist.
Na, oder das, was letztendlich auch, also dieses vorgegebene Glück ist. Also diese
Langzeitbeziehung.
Ja, also was die Elterngeneration, also war nicht alle Langzeitehen so glücklich, die ein Leben lang gehalten haben. Man muss sich, ich glaube, wir sollten uns also dieser Freiheit, die wir haben, auch bewusst sein und auch mal ein bisschen, naja, aber wir können halt nicht so richtig umgehen, ne? Und zu genießen, das ist das Problem.
Ja, das ist das Ding. Also, ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, es war John Lennon oder einer der Beatles auf jeden Fall. The time I enjoyed wasting was not wasted. Ich glaube, wenn wir da wieder hinkommen, egal ob du Single bist oder nicht, ob du was auch immer du für sexuelle Vorlieben hast, völlig egal. Solange du die Lebenszeit wirklich nutzt, die du hast, die kurze Lebenszeit und Spaß daran hast, dann ist ja alles kein Problem. Es ist nur dann das Problem, dass du oder dass wir oftmals das wollen, was wir aktuell nicht haben. Ja. So, du bist Single, unglücklich, du willst einen Partner, dann hast du einen Partner, du bist aber auch nicht glücklich. Und dann switchst du permanent so hin und her und bist aber eigentlich nie so wirklich da. Du bist immer so schon im Morgen und es könnte um die Ecke schon der Nächste kommen. Und wo ist er denn? Und nach 5 Jahren ist er immer noch nicht da. Und Und das ist einfach ja, ein Produkt unserer Wohlstandsgesellschaft. 100%. Also ich habe...
Diese Konsumgesellschaft, ne? Dass man sagt, okay, wir sollen halt immer, also das ist ja das, was du auch meinst, das hast du aufs Ego bezogen, aber so ist es ja in der Gesellschaft auch, dass unsere Konsumgesellschaft braucht ja unglückliche Menschen, also Leute, die immer das Gefühl haben, ich brauche noch was, damit mein Leben vollständiger ist. Das hat sich jetzt so ausgewirkt, dass man sagt, okay, ich suche jetzt nicht einen Partner, mit dem ich eine tiefgehende Beziehung aufbaue, sondern ich suche den perfekten Partner. Also, der vielleicht dann noch kommt beim nächsten Foto, mit dem nächsten Foto. Und das ist halt der Denkfehler.
Und jetzt überleg mal, was ist denn im Leben perfekt? Gibt es überhaupt
etwas? Das Langweilige ist perfekt.
Gibt es überhaupt? Und das ist das Irre. Nein. So, wir jagen einer perfekten Situation nach, die es im Leben gar nicht gibt. Nichts ist perfekt. Auch die Natur ist nicht perfekt. Das Universum ist nicht perfekt. Nichts ist perfekt. Und wenn wir das erstmal begreifen.
Ich glaube, Perfektion ist dann der absolute Stillstand. Und wir sind ja so angelegt, dass man ein bisschen strebt einfach noch.
Ja,
und dann doch weiter will. Ja? Oder sich entwickeln möchte. Ja?
Perfektion ist... Perfektion ist am Ende eine Illusion. Das ist so, vielleicht ist das so ein Verkaufs... Ich weiß gar nicht, wer das erfunden hat. Mit Sicherheit war es die Werbeindustrie, so wie alles, ja. So das perfekte Auto, das perfekte Produkt, die perfekte Frau, der perfekte Mann. Das gibt's alles nicht.
Das ist eine Illusion im Kopf. Und vor allen Dingen, wenn wir es dann haben, wollen wir immer noch trotzdem weiter. Und die Frage, die ich immer stelle, ist an der Stelle, man ist ja selbst auch nicht perfekt. Und ich finde, das vergisst man ganz oft. Man sucht so oft, ne, so, Michael haben wir auch schon drüber gesprochen, die muss so aussehen, der muss das haben und so weiter und so fort. Da kommen die Checklisten wieder. Exakt. Und ich denke immer so, Achtung, Leute, ja, guckt doch mal auf euch selbst. Also diese Frage, ne, würdet ihr euch selbst heiraten, finde ich ja auch irgendwie total spannend. Wenn man da mal ganz ehrlich ist, ist man selbst perfekt? Nee, also ich würde nie sagen, dass ich perfekt bin.
Aber ich glaube, das würden sehr wenige sagen, denn daher kommt ja diese massive Verunsicherung.
Ja klar, aber das vergisst man ja. Und sich das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, finde ich, hilft manchmal auch diesen Druck vielleicht mal ein bisschen rauszunehmen, zu sagen, okay Leute, also gut. So,
Ich habe das lustigerweise exakt fast Wort für Wort so in dem Buch geschrieben, dass ich habe so meine Traumfrau gezeichnet und habe dann am Ende so gesagt, aber mir ist schon ganz klar und ich bin mir dessen voll und ganz bewusst, dass ich diese Ansprüche selbst niemals erreichen würde.
Ja, so, das ist und ich finde,
das
vergisst man, aber jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, um nochmal den Dreh zu kriegen zu deinem Buch, Lars. So, was ist denn jetzt mit der Liebe? Also.
Genau. Für mich jetzt auch mal.
Wie finden wir die denn jetzt? Wie können wir sie finden? Was gibst du uns mit?
Ja, indem wir tatsächlich den Mut haben, andere Entscheidungen zu treffen. Also bei mir war das ganz klar, ich habe ab diesem Zeitpunkt, an dem ich gecheckt habe, es war so ein Moment, eine Frau war bei mir zu Hause, die ist dann gegangen und ich war in meiner Küche und sie hat noch geschlafen und ich habe zum Beispiel die Entscheidung für mich getroffen, ich will eigentlich nicht, dass jedes Mal dann die Frau geht und in ihrem Fall war das so, sie hat mir sogar noch gesagt, dass sie jetzt nach Hause gehen muss, weil ihr Freund aus Schweden irgendwie zurückkommt und so. Und ich
komme in Lars Welt.
Ich wusste schon irgendwie, dann ist dieser Typ irgendwie, kommt vom Flughafen mit Blumen und bringt Pizza mit. Mir war einfach klar, ich will das einfach nicht mehr. Ich will auch kein Teil mehr von diesen ganzen Schauspielereien sein. Und ich habe dann bewusst entschieden, sie nicht nach ihrer Nummer zu fragen. So, sondern sie ist dann gegangen und dann war sie weg. Und dann habe ich so gedacht, okay, ich muss die Dinge jetzt einfach anders machen. Und im Zuge dessen kam dann irgendwie, kurze Zeit später habe ich mir dann die Mails durchgelesen, die ich so kriege. Und dann kam eben die Nachricht von Anahita. Und habe sie dann getroffen, obwohl ich sie gar nicht treffen wollen würde. Oder ich hätte sie 5 Wochen später, früher, hätte ich sie gar nicht zurückgeantwortet. Also Dinge einfach mal anders machen. Weil
Muster durchbrechen.
Wie sollen, ja, Muster durchbrechen, wie sollen andere Dinge passieren, wenn man das Alte immer und immer wieder wiederholt? Mhm. Und ich finde, selbst ehrlich sein oder ehrlich zu sich selbst zu sein, das tut manchmal ein bisschen weh, weil dann so auch Wahrheiten ans Licht kommen, die einfach unangenehm sind. Aber wenn man das mal macht und wenn man sein Ego wirklich mal so auf Mute stellt und wirklich ehrlich ist, so, was will ich eigentlich?
Das und Schwerste, was man was, formulieren kann.
Ja, was will ich eigentlich und was tue ich wirklich dafür? Manchmal fühlt man sich in seinem eigenen Elend
das
auch ganz wohl.
Das ist ein guter Punkt, ja. Was ja? tue ich wirklich dafür?
Genau. Was tue ich wirklich dafür? Oder will ich am Ende des Tages nur darüber reden? Aber so wirklich ändern will ich auch nichts. Also so das Hank Moody-Syndrom. Ja, das ist so, man suhlt sich in dieser Welt Melancholie und träumt den ganzen Tag so vor sich her und wünscht sich irgendwie so ein Schönheitsideal herbei, aber am Ende des Tages geht man doch mit der Barkeeperin ins Bett.
Um zu kompensieren. Genau. Er hat ja letztendlich diese Frau mit dieser Tochter und das ist ja das Sehnsuchtsbild. Aber genau. Das letztlich, und immer wenn sie zusammenkommen, ist das die Realität und das will er dann doch und das funktioniert nicht.
Genau.
Und der Typ, ich meine, man hat das ja gesehen und ich fand das natürlich auch irgendwie cool. Fanden viele cool. Aber wenn man sich das nochmal anguckt, es ist ja so eine tragische Figur, dieser Typ. Das
ist er, unglaublich. Genau. Er ist traurig, er ist einsam, er ist super lost. Er verliert sich in Drogen, in alle möglichen Dinge. Und aber trotzdem fühlt man so mit ihm mit, weil man kann ihm auch nicht böse sein die ganze Zeit. Obwohl er durchaus auch echt ein Arsch ist, ja, muss man wirklich sagen. Also,
ja, aber er hat halt Züge, ja, mit denen sich jeder in gewisser Weise zumindest ein bisschen identifizieren kann, die ja alle in uns irgendwie stecken.
Genau, also man nimmt ihm ab, dass er es nie böse meint.
Ja.
Aber man muss auch ganz klar sagen, das ist klar, also das ist natürlich eine Hollywood-Figur, ja, aber auch diese Figur trifft in seiner Rolle aktive Entscheidungen. Das heißt, er ist gerne der verlorene, melancholische Hank Moody, der einsame Wolf, der in seinem kaputten Porsche Cabrio in den Sonnenuntergang fährt. Das braucht er aber auch, um wiederum seine tollen Bücher zu schreiben. Hm. In dieser Rolle als Hank Moody. Und ich muss da gestehen, dass ich mich da durchaus wiedergefunden habe. Natürlich jetzt nicht komplett.
Ich muss gerade schon lachen, ich wollte es gerade nicht sagen, aber gut, dass du es jetzt selbst ansprichst.
Ja, aber das meinte ich vorhin mit diesen Rollen, die wir permanent spielen. Wir versuchen dann oftmals auch künstlich so eine Situation herbeizuführen, um dann so Hollywood-Momente zu erschaffen, die uns dann am nächsten Tag einsam zurücklassen, um dann zu sagen, ja, mir geht's genauso wie Hank. Ja?
Ich glaube, ich habe das hier auch schon mal erzählt. Also es war wirklich so bei mir, dass ich mich mit Frauen getroffen habe, an denen ich eigentlich gar nicht interessiert war. Aber ich habe dann gesagt, okay, wir machen jetzt einfach, wir gehen schon auf den Balkon im Sommer, trinken Weinchen, so stundenlange Gespräche und dann, das ist der Höhepunkt bei der Sex. So, und die wollten das nicht, weil ich ihnen gesagt habe, ich bin eigentlich nicht interessiert, weil die Angst vor der Vertrautheit hatten. Aber ich wollte eigentlich eine Liebesbeziehung für ein paar Stunden imitieren, war dann aber am nächsten, musste auch morgen früh ist dann auch, reicht es dann auch. Also dann geht sie weg, aber man hat dann dieses, das Zärtlichkeitsdefizit wahrscheinlich oder dieses Gefühl von Liebe, also portioniert. Und das konnte man sich wieder mit sich selbst beschäftigen.
Gibt es denn jetzt zum Ende vielleicht noch gute Nachrichten, Lars?
Die waren so viele gute Nachrichten.
Ja, ja, klar, aber es war jetzt, fand ich, so ein bisschen auf ein bisschen Geschmäckle am Ende. Aber was können wir denn jetzt noch, also was dann jetzt noch irgendwie so motivieren vielleicht?
Also die gute Nachricht in meinem Leben kann ich sagen, dass ich immer noch mit Anna zusammen bin und es ist super schön.
Wie lange
jetzt? Also ich vermisse 1,5 Jahre.
Schön.
Und
bist du noch verliebt?
Nee, ich war nie verliebt. Im Sinne von der Definition von dem Verliebtsein, was wir vorhin hatten, mit diesem super Kribbeln. Aber ich liebe sie. Und das ist ein Riesenunterschied. Und ich kann nur sagen, also Ich habe noch nie in meinem Leben so einen guten Sex gehabt wie mit dieser Frau. Und zwar oft. Und es ist.
Also durch das, aber auch durch die. Es entwickelt sich durch die Gefühle mit. Genau, das klingt immer ein bisschen
doof, ja. Michael will das auch.
Es ist diese.
Ich hatte das schon.
Nee, es ist diese Entscheidung, das, was ich vorhin. Deswegen sage ich auch, Liebe ist eine Entscheidung. Ja. Wenn du dich committest, wenn du sagst, wir machen das jetzt. Und wir machen und wir streichen das Wort vielleicht. Also so, oder wir sind ein bisschen zusammen oder wir haben jetzt. Ja, das ist es gibt ja so diese verrücktesten Begriffe wie ich habe einen Fling.
Ja, so eine Affäre halt.
Ja, das ist eine Affäre, aber es ist jetzt so ein neuer Begriff einfach. Und also wenn man das einfach weglässt, diese ganzen Begrifflichkeiten und sagt, ja, wir gehen jetzt einfach zusammen diesen Weg, wir sind jetzt ein Paar, wir machen das jetzt einfach. Und dann kommt nämlich dann so ein Punkt der Ehrlichkeit und der Vertrautheit und wo du auch, und das ist ganz wichtig, auch so ein das Ego fällt flach und die Scham fällt weg. Das heißt, auch beim Sex zum Beispiel musst du nicht mehr performen, um irgendwie ein Bild von dir darzustellen, sondern du kannst wirklich genießen und eintauchen. Und das heißt, es wird auch überhaupt nicht langweilig, es wird einfach anders.
Es entwickelt sich dann auch, ne? Durch das Verhältnis zueinander oder die Beziehung, die Gefühle. Aber ich wollte niemanden unterbrechen, Marie.
Marie wollte ja eine gute Nachricht am Ende.
Ich möchte noch mal so ein bisschen, zum Ende.
Ich finde, das ist eine gute Nachricht. Ich war 10 Jahre lang The Lost Cowboy auf der Suche nach wem auch immer. Und
fast am Verdursten in der Prärie.
Am Verdursten in der Prärie, genau. Und musste immer wieder gerettet werden und war auf der Suche. Und ich habe ja auch oftmals Frauen gedatet, wo ich das Gefühl habe, ich führe ein Coaching-Gespräch. Aha. Also so
Therapie,
wo auch die Augenhöhe von Anfang an gar nicht da war. Und das ist eben jetzt auch so, dass das absolut auf Augenhöhe ist und ich gar nicht erst anfangen brauche mit irgendwelchen beeindruckenden Stories, ja, weil ich genau weiß, das interessiert die nicht. Also es interessiert sie schon, aber es beeindruckt sie nicht. Ich kann damit jetzt nicht irgendwie punkten, wenn ich sage, ich kenne den und den oder habe schon mal den und den getroffen oder war schon mal da und da, keine Ahnung, ja, an der Bar mit dem und dem Superstar. Dann sagt die, ja, ist ja schön. Wenn du nachher einkaufen gehst, bring mir bitte so. Und das ist halt cool, weil ja das Ego hier keinen Platz hat. Und
das ist eine gute
ich finde, das ist eine schöne Nachricht. Das ist auch für so schwierige Fälle wie für mich und hoffentlich bald auch für Michael. Das ist noch nicht zu spät.
Aber das ist ja bei mir auch eine gute also eine, wir wollen ja ein bisschen positiv enden auch. Ich muss schon sagen, ich habe natürlich auch dieses Leben geführt lange, aber ich, sagen wir mal so, seit 2 Jahren habe ich wirklich, wirklich mich weiterentwickelt und ich habe auch viel über mich gelernt oder wie ich, warum ich bestimmte Dinge tue, was eigentlich so Antriebe bei mir sind, ja. Und auch diese Trennung, ich hoffe, ich klicke mir das nicht so zurecht, aber Marie hat, ich weiß ja da Bescheid, das war eine reife Trennung. Also hätte ich, der Typ vor 2 Jahren hätte gesagt, jetzt erst recht, jetzt, da hätte das Ego entschieden. Ja. Jetzt muss ich hier das Ja.
Das stimmt, wieder, ja.
Und das war eigentlich eine Entscheidung für sie. Aber das ist auch eine positive Nachricht, die ich für mich, also jetzt mal generell mal sagen muss. Man kann sich weiterentwickeln, man muss sich halt nur kümmern noch ein bisschen.
Ja, und deswegen ist es halt am Ende eine Entscheidung. Ja. Ja. So wie alles im Leben. Du kannst ja, wir sind ja alle nicht so richtig blöd, die meisten von uns zumindest. Wir wissen ja eigentlich, was wir tun müssten, um ein anderes Leben zu führen oder um andere Energien in unser Leben zu bringen oder um eine andere Lebensqualität zu haben. Wir machen es halt nicht. Ja, wir wissen ganz genau, okay, wir sind zu dick, wir leben ungesund, wir müssten Sport machen, damit wir abnehmen. Oder umgekehrt, ja, wir müssten uns anders ernähren, wenn wir mehr Gewicht aufbauen wollen. Wenn wir Rückenschmerzen haben, müssen wir ins Fitnessstudio gehen und Muskeln aufbauen, damit einfach, wir wissen das alle. Und trotzdem machen wir es nicht.
Genau. Und ich glaube, viele kriegen es nicht so mit, weil sie zu nah dran sind. Sie sind oder zu nah an sich dran. Und das ist das Wichtige, was du gesagt hast. Und das ist, glaube ich, das ist eine Handlungsaufforderung. Das ist, glaube ich, mal wichtig, dass man was hat, was man wirklich konkret mal anwenden kann ins Leben. Nach dem Motto, ich sehne mich nach etwas. Und jetzt muss ich mal hinterfragen, was tue ich eigentlich dafür, dass ich das mache? Oder eigentlich tue ich doch alles dafür, dass ich das nicht erreiche. Muss man mich mal hinterfragen. Ja.
Es gibt eigentlich drei Fragen, die das ganze Leben, also mit denen du durch dein ganzes Leben kommst. In allen Bereichen. Erste Frage, was will ich in meinem Leben noch erreichen? Die zweite Frage, was tue ich dafür? Und die dritte Frage, was hindert mich daran? Wenn du diese drei Fragen ganz ehrlich beantwortest, ohne jetzt Schauspielerei und ohne Ego, ganz ehrlich, dann wirst du super durch dein Leben kommen. Diese drei Fragen sind ein perfekter Navigator. Aber man muss halt ehrlich sein und das ist halt das Schwierige.
Das stimmt.
Aber das ist doch eigentlich ein richtig geiles Schlusswort.
Ja.
So positiv, so
ich auch.
Ganz ohne Zynismus, sondern richtig so offen und hoffnungsfroh.
Man muss halt nur sich kümmern, was machen. Ne? Also das ist halt viel schwieriger. Das schneiden wir natürlich raus, damit es möglichst positiv werden. Aber lange, sehr lange Folge.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Lars, vielen Dank. Also fand ich gutes Gespräch.
Ja. Where is the love?
Where is the love?
Where is the love? Ja, ihr Lieben, jetzt haben wir gar nicht. Where is the Lars? Genau, jetzt haben wir gar nicht Fragen stellen können an euch. Aber ihr Lieben da draußen, wenn ihr irgendwie Feedback habt dazu, zu der Folge, sehr gerne, könnt ihr natürlich immer schreiben an podcast@michaelnast.com.
Genau, 1.3.
Ja, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Liebe Grüße.
Ja, in diesem Sinne, viel Freude und
bis nächsten Donnerstag. Auf Wiederhören. Tschüss.
Ciao.